Wir haben heute das Thema in Christus gesegnet. Und ich sage, das sind Glaubensgrundlagen. Also gut zuhören, weil ich denke, jeder will einen Segen haben und gesegnet leben können. Und darum legen wir da wieder einen Grund für das, dass der Glaube aufbauen kann. Heißt aber nicht, dass es nicht auch eine Lehre ist für Leute, die schon länger im Glauben sind. Als Grundfest muss immer wieder mal ein bisschen nachgebessert werden, befestigt werden. Weil ohne einen festen Grund kann man einfach nicht bauen. Das ist schon im Natürlichen so und im Geistlichen ist es genauso. Also hör gut zu und sei nicht ein vergesslicher Hörer. Der Jakobus sagt, der betrügt sich selbst, der bloß hört und nicht das dann in sein Leben integriert, in die Tat umsetzt. Ich sage bei uns immer, Leute, setzt euch nicht zu bequem hin, weil der eine oder andere immer dann in den Schlaf des Gerechten verfällt. Und das ist natürlich noch das Allerschlechteste. Da kriegst du ja gar nichts mit. Also wir sollen schon wach bleiben, gut zuhören, um dann auch diesen festen Grund im Herzen zu haben. 2. Korinther 5,17 sagt uns der Paulus, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Also ein Schlüsselvers aus der Bibel. Die Sache ist, in Christus zu sein. Um das geht es hier. Ist jemand in Christus? Was ist dann? Dann ist er eine neue Schöpfung. Der Alte ist vergangen, ein neuer Mensch ist geworden. Ja, der alte Mensch ist mit Jesus gekreuzigt worden, ein neuer ist mit auferstanden, so könnte man es ausdrücken. Also wenn jemand im Glauben zu Jesus kommt und ihn durch ein Glaubensbekenntnis, durch so ein, nennen sie auch Lebensübergabegebet, Jesus zu seinem Herrn und Erlöser macht, ihn annimmt, dann wird er in Christus hineinkommen und sozusagen eine neue Schöpfung sein. Er wird ein Teil vom Leib Christi. Ja, die Bibel sagt ja, wir sind der Leib Christi. Er ist das Haupt und wir sind der Leib. Und ein Christ ist ein Teil seines Leibes. Er wird durch die Wiedergeburt, ja, die Bibel sagt, von Neuem geboren. Man könnte auch so sagen, ein Neustart. Er fängt noch einmal neu an. Das alte, sündige, schwache, ja, das, was nichts Gescheites war, das ist damit abgeschlossen, vorbei. Und er fängt ein neues Leben als gerechtes, heiliges Kind Gottes an. Der Paulus drückt es auch so aus, er steht praktisch mit Christus wieder aus den Toten auf. Ja, der alte Mensch ist mit Christus gekreuzigt wegen der Sünde und gestorben und begraben und auferstanden ist ein neuer. Und damit meine ich deinen Geist, ja, nicht deinen Körper. Dein Körper wurde nicht gekreuzigt und ist auch nicht auferstanden. Das kommt erst noch. Diese sozusagen körperliche Auferstehung, wenn dein Körper verwandelt wird und in eine geistliche Natur umgestaltet wird. Ab dem Moment bist du in Christus. Und das ist jetzt deine geistliche Position. Wenn du wiedergeboren wurdest, bist du in Christus. Und das schauen wir uns ein bisschen noch genauer an heute, was das bedeutet und was für Vorzüge das hat. Auf jeden Fall ist es jetzt unsere geistliche Position. Nicht außerhalb von Christus, sondern in Christus. Da sind wir gerecht, heilig, tadellos, sinnlos in ihm. Du wirst nicht mehr getadelt, weil es nichts mehr zum Tadeln gibt. Ja, du bist nämlich sinnlos und heilig in Christus. Weil du hast die Gerechtigkeit von Jesus geschenkt bekommen. Und Jesus war eben sinnlos. Ja, dieser Tausch, das ist das Großartigste, was dir je passieren hat können. Du bist ein Kind Gottes geworden, mit Gott versöhnt, Frieden mit Gott, sagt uns die Bibel, und geliebt von Gott, dem Vater. Ganz wichtig, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist, weil die Religion hat uns einen strafenden, strengen, vielleicht auch zornigen Gottvater mitgeteilt, obwohl sie ihn immer genannt haben, den lieben Gott, aber gemeint haben sie eigentlich den grantigen. Kolosser 1, ab Vers 21, ich lese mal vor. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart, nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Er schreibt hier, wir, die wir einst fremd waren von Gott und Feinde Gottes waren, wegen der Sünde, ja, die Gesinnung in den bösen Werken, ist die Sünde. Uns hat er versöhnt durch den Leib des Christus, durch sein Fleisch, als es starb. Und damit hat er uns heilig, tadellos und unsträflich vor sich selber hingestellt. Das ist ganz eine tolle Sache, ein Vers, in dem das ganze Evangelium schon fast untergebracht ist. Aber er fügt hier im Vers 23 noch eine kleine Bedingung an, oder auch große Bedingung. Sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Das ist so eine Bedingung, die gestellt ist. Wenn du zum Glauben gekommen bist, sollst du im Glauben gegründet sein und gegründet bleiben, ja, fest bleiben und dich nicht abbringen lassen von dem Evangelium, weil diese Hoffnung, vollkommene Erlösung eines Tages in der Praxis zu haben, die Erlösung unseres Leibes oder das Nachhausegehen in den Himmel, ja, das, von dem soll man sich nicht abbringen lassen. Auch wenn es um des Glaubens willen Schwierigkeiten gibt und Anfeindungen gibt, lass dich nicht abbringen, sei fest und steh fest. Du musst sozusagen in Christus bleiben, ja, mit ihm, mit Gott in Verbindung bleiben. Das ist ein bisschen vielleicht verwirrend ausgedrückt, aber in Christus sein und in Christus bleiben sind zwei Paar Stiefel. Du bist in Christus, wenn du wiedergeboren bist. Das ist deine richtige Position. Aber ob du das auch in der Praxis so lebst, es steht auf einem anderen Blatt Papier. Und das wollen wir lernen, wissen und lernen, praktizieren, weil das bringt uns den Segen in unser Leben. Also entwickle ein Bewusstsein für deine Position in Christus, wer du da bist und was du da bist. Diese In-Christus-Position ist wunderbar und wichtig und du sollst lernen, das in der Praxis auch so zu leben. Und wie gesagt, das ist das Beste, das du als Mensch eigentlich haben kannst. Leider leben zu viele Christen ihr Leben im Fleisch und nicht im Geist. Ja, sie sind zwar theoretisch in Christus, weil sie wiedergeboren sind, aber sie leben es nicht. Sie leben im Fleisch, nach ihren eigenen Denken und Wollen und Vorstellungen und Lügen, die ihnen eingeimpft worden sind, aber nicht aus dem Geist heraus. So werden sie nicht vom Geist geleitet und dann funktioniert es einfach nicht. Und das ist das, was wir als Christen kapieren müssen, lernen müssen und praktizieren müssen. Also lerne in der Position in Christus, ja, wie Christus sozusagen, zu leben. Ja, das ist eigentlich das, was sich der Herr vorgestellt hat, was er mit uns Menschen vorhat. Erst war er alleine unterwegs und durch dieses Erlösungswerk und durch die Wiedergeburt von den Menschen dann, aus Glauben, sollten praktisch die Christen, ja, wie sie auch heißen, Christen, den Christus leben, dass sich Jesus sozusagen in uns vervielfältigt. Dann kann er viel mehr erreichen als wir als einzelne Person. Und wir sollen als Christen, und wir können das auch, weil sonst wäre die Wiedergeburt völlig umsonst gewesen, im Bereich des Glaubens und des Geistes leben und nicht im Bereich der Sinne und des Unglaubens. Ja, die meisten leben in dem, was sie mit ihren fünf Sinnen wahrnehmen und nach dem richten sie sich, was nicht unbedingt immer falsch ist, ja, aber kann aber genauso was Falsches sein. Deine Sinne können dich ganz schnell betrügen und in die Irre führen. Und wenn du nicht gelernt hast, auf den Geist zu hören, der dich warnt und sagt, hoppla, das stimmt nicht, das ist ein falscher Weg, das klappt nicht, dann hast du ein Problem. Diese Christen sind Unmündige in Christus, sagt die Bibel. Sie sind praktisch wiedergeboren, aber bleiben als Babys oder Kleinkinder in Christus stecken. Und sie leben nicht dieses Auferstehungsleben, das sie eigentlich leben könnten und sollten. Das macht einen riesen Unterschied. Paulus hatte mit seinen Leuten auch dieses Problem, schreibt er in 1. Korinther 3,1, und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Ja, das ist das Problem. Ja, er möchte ihnen gerne Geistliches mitteilen, aber sagt er selber, das nutzt nichts, weil sie es nicht verstehen können, weil sie voll im Fleisch, in dem irdischen Leben, was die Sinne mitteilen, was der Verstand sagt und gelernt hat, leben, und damit können sie Geistliches irgendwo nicht aufnehmen und können nichts damit anfangen. Ja, solche Leute wissen, was gut schmeckt und wie man gut trinkt und wie man sich das Leben angenehm gestaltet, aber nicht, was der Geist will und wie die geistlichen Dinge funktionieren. Also wir sollen in Christus sein und in Christus auch bleiben und diese Position leben. Und das fängt so an, wie Jesus sagte in Johannes 6, 56. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Also wenn du Abendmahl nimmst, sein Fleisch isst und sein Blut trinkst, dann bleibst du in Christus und er sogar auch in dir. Es ist eigentlich das Gleiche unterm Strich. Geistlich gesehen bist du in Christus, und wenn die geistliche Welt dich ansieht, dann sehen sie Jesus, den Christus, und Jesus in uns, dann so zu verstehen, wenn dich ein natürlicher Mensch anschaut, dann sieht er ja dich, aber Christus, Jesus ist in dir. Okay, wenn er nicht sieht in dir, dann musst du ihn erst ein bisschen auspacken. Aber wenn du im Geist wandelst, wird der Christus in dir sehen, weil dann wird erstens von dir ein Strom der Kraft und der Liebe und Freundlichkeit und so weiter ausgehen, und das werden sie verspüren. Ja gut, die Leute, die das nicht haben wollen, die werden dich meiden, das kann auch sein. Und wenn Kraft von dir ausgeht und die Leute gesund werden und Dämonen ausfahren, weil sie die Gegenwart des Christus in dir nicht ertragen können, dann sieht man Christus in uns. Genauso ist es. Und im Geist, wenn der Teufel dich sieht und sieht Jesus, weil du in Christus, in Jesus bist, dann nimmt er Reis aus, weil er sagt, oh, jetzt kommt der Jesus schon wieder. Und da hat er Probleme damit. Also halte dauerhaft an diesem Bekenntnis zu Jesus fest. Ja, das Abendmahl feiern ist ein Bekenntnis. Dein Mund, der immer wieder Jesus als den Herrn bekennt, ist ein ganz wichtiges Bekenntnis. Nicht nur sagen, ja, habe ich ja bei meiner Bekehrung, habe ich ja Jesus bekannt, das reicht. Nein, immer wieder musst du Jesus bekennen. Und wenn du das Lied singst, Jesus ist der Herr, dann ist das eine wunderbare Sache. Aber du sollst nicht bloß einfach singen, weil es ein schönes Lied ist, sondern es soll ein Glaubensbekenntnis sein, weil dann erst wird es richtig wirksam. Okay, dann lernst du nämlich, im Bereich des Geistes zu wandeln, den Bereich des Geistes zu kontaktieren, wenn du da dauerhaft dran bleibst. Und der Paulus fordert ja im Galater 5, 16 auf, wandelt im Geist. Ja, das ist nicht bloß, dass die Bibel voll wird, das macht Sinn. Wandelt im Geist, lasst euch vom Geist führen, erkennt, was im Geist los ist, weil dann hast du den Sieg. Ja, wenn du im Fleisch wandelst, kannst du nachlesen, auch im Galaterbrief, die Werke des Fleisches, das ist nichts Gescheites. Aber die Frucht des Geistes, das ist eine wunderbare Sache. Wenn du Frieden hast, wenn du Glauben hast, wenn du Liebe hast, Freundlichkeit und Geduld und die ganzen Dinge, dann lebt sich gleich ganz anders. Also lass dieses Wort, das Evangelium vom Kreuz in dich eindringen, dass es dein Herz erreicht. Dass es nicht nur Information im Kopf ist und sagst, ja, weiß ich wieder, lege ich wieder in Schublade X, Y und Z, sondern lass es dein Herz erreichen, weil erst dann wird es was bewirken. Dann wird es lebendig, weil es muss sich in deinem Herzen mit deinem Glauben verbinden. Es muss Glauben erzeugen. Ja, denn du hast als Mensch eine Fähigkeit zu glauben. Ja, das kannst du feststellen, weil jeder Mensch glaubt irgendwas. Ja, und wenn bloß einer sagt, ich glaube nur, dass ein Pfund Rindfleisch eine gute Suppe gibt, das ist auch eine Art Glauben. Das hat jetzt zwar nichts mit unserem biblischen Glauben zu tun, aber es gibt auch Leute, die glauben, wenn die Nase kitzelt, auch jetzt wird ich krank. Ja, das ist auch ein Glaube. Aber unser biblischer Glaube soll sagen, nein, ich werde nicht krank, weil meine Krankheiten hat Jesus getragen. Ich wehre den Krankheitssymptomen und so weiter. Den Glauben sollen wir entwickeln als Christen, die wir in Christus sind. Und dieser Glaube muss immer wieder am Leben gehalten werden und ja, genährt werden durch die Bibel, durch Lesen, durch Hören, durch Bekennen. Sonst verdorrt er, so wie auch ein Körper. Wenn du deinen Körper nicht ernährst, dann wird er schwach, dann wird er krank und irgendwann stirbt er, weil er verhungert. So ist auch mit dem Geist, der braucht auch Nahrung. Ja, der braucht das Wort. Der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sagt Jesus, sondern von jedem Wort, das aus seinem Mund kommt. Und das ist alles in der Bibel niedergeschrieben, im Neuen Testament, wo was er gesagt hat und was Paulus geschrieben hat. Und von dem kannst du leben, im Geist leben. Und wenn dein Geist gesund ist, stark ist und fit ist, dann wird auch deiner Seele gut gehen und dein Körper gesund bleiben. Umgekehrt funktioniert es nicht so. Okay, klar, wenn dein Körper fit ist und gesund ist, es tut auch der Seele wohl, das stimmt schon. Aber sobald eine Attacke kommt aus der Finsternis, ein Schmerz, ein Stich, ein Symptom, dann muss dein Geist helle sein, wach sein, aufstehen und wissen, wer er ist in Christus. Die meisten Christen denken nämlich so, dieser Jesus und dieser himmlische Vater, der ist irgendwo da oben, weit weg, und jetzt muss ich schauen, ob ich den kontaktieren kann, dass er mir hilft. Und das funktioniert meistens dann nicht so recht. Und sie wissen nicht oder glauben nicht, dass ja dieser Christus ja in ihnen ist. Ja, und sie in ihm sind. Das ist ja ein Riesenunterschied. Wenn das einmal sitzt, dann bist du unschlagbar. Dann funktioniert es mit dem Glauben und dann wirst du dich an den Segnungen erfreuen können. Ja, dann wird nämlich die Macht der Finsternis vor dir fliehen und nicht du vom Teufel fliehen. Gut, die Kraft Gottes ist im Geist zu erreichen und nicht im Verstandeswissen. So gut es ist, wenn du weißt, was geschrieben steht. Aber da darf man nicht stehen bleiben, da musst du darauf aufbauen, da musst du dich da weiterentwickeln und das wirklich in deiner Praxis auch umsetzen. Und da muss man sich die Frage mal stellen, worauf bin ich eigentlich ausgerichtet? Ist mein Fokus auf den geistlichen Dingen oder auf den natürlichen? Ja, ist auf Glauben im Herzen ausgerichtet oder auf irgendein religiöses Blablabla oder Wissen, verstandesmäßig, religiös? Weil viele Menschen sagen, ja, ich glaube an Gott. Ich glaube schon an Gott, aber ja, genau, das weiß ich nicht, gesehen habe ich noch nicht. Muss so irgendwas Größeres geben. Da ist ja schon mal recht. Aber das nutzt noch gar nichts. Weil an Gott zu glauben bedeutet, seinem Wort zu glauben. Ja, wenn dir irgendein Mensch gegenübersteht und du sagst, ich glaube ihm und der hat aber überhaupt nichts gesagt zu dir, dann ist das alles bloß bla bla bla. Wenn er aber gesagt hat, ich bringe dir morgen 1000 Euro, schenke ich dir morgen, dann hat er was gesagt, dann kannst du glauben oder nicht. Und Gott hat aber was gesagt. Und dann stehst du jetzt vor der Entscheidung, ich glaube es ihm oder nicht. Aber wenn du nicht nachliest, was er gesagt hat, und ich stelle fest, dass das große Manko der Christenheit ist, dass sie nicht in der Bibel lesen, dass sie nicht im Neuen Testament lesen. So viele suchen irgendwo im Alten Testament rum und werden kopfgesteuert und meinen, sie wissen recht viel und sind stolz drauf. Bringt gar nichts. Im Gegenteil, macht es nur schlechter. Also schau an, was der Paulus geschrieben hat, was in dem Neuen Testament in den Briefen steht, in der Apostelgeschichte, auch in den Evangelien. Dann wirst du Glauben entwickeln und dann wirst du sehen und erkennen, um was es wirklich geht. Und das kannst du dann annehmen und glauben. Und wenn du es angenommen hast und glaubst, musst du es auch noch bekennen, aussprechen. Ja, du gibst deinen Mund Gott und sprichst sein Wort. Ja, das, was Gott schon gesagt hat, du kannst es sagen in seinem Namen. Und das bringt Ergebnisse, das macht es lebendig. Ja, Jesus ist ja persönlich nicht hier in seinem irdischen Leib. Er braucht ja deinen Leib, um etwas zu tun. Und damit braucht er auch deinen Mund. Ja, und dann kannst du seine Worte aus deinem Mund sprechen. Wie gesagt, pass auf, was du hörst und was du glaubst. Prüfe es. Prüfe es anhand dem Neuen Testament. Weil so viel Zeug in der Christenheit gelehrt und gepredigt und gesagt wird, wie sagt man, dass sich die Balken biegen. Und da musst du prüfen, weil wenn du der Lüge glaubst, die zwar schön klingt, ist trotzdem eine Lüge und die Lüge bindet. Und Jesus hat gesagt, die Wahrheit macht dich frei. Also wenn du in der Bibel liest, im Neuen Testament, dann ist dieses Wort wie ein reinigendes Bad, sagt uns Epheser 5, 26. Ja, das wäscht dich. Die Wahrheit macht dich frei von der Lüge. Und wenn man es bildlich ausdrückt, manche Christen verhalten sich wie ein Mensch, der zwar ein recht schönes Badezimmer hat, sich schön eingerichtet hat, wunderbar, aber er benutzt es nicht. Ja, das dauert nicht recht lange, ein paar Tage, dann fängt er langsam an zu stinken, oder? Und so ist es auch geistlich. Wenn du nicht in das reinigende Wasserbad des Wortes nimmst, fängst du geistlich an zu stinken. Das ist jetzt ein bisschen hart ausgedrückt, aber dann brauchst du dich nicht wundern, wenn Leute einen Bogen um dich herum machen. Ja, das ist kein Wohlgeruch. Ja, aber wenn du voll des Wortes bist, dann sagt der Paulus so weiter, dann sind wir ein Wohlgeruch, wenn wir Christus in uns leben lassen, wenn wir in Christus sind, wenn Christus uns umgibt, ja, dann sind wir ein Wohlgeruch. Ja, dann haben wir ja, durch das Wort eine Reinigung erfahren, die einfach wichtig und notwendig ist. Es ist da bei der Wiedergeburt dein Geist von neuem geboren worden. Ja, nicht irgendein Körper, nicht deine Seele, dein Geist ist von neuem geboren worden. Und damit ist dein Geist lebendig geworden und damit kann dein Geist auch mit dem lebendigen Gott kommunizieren. Über die Schiene des Geistes, der in Christus ist, ja, kannst du Gebetserhörungen bekommen, kannst du mit Gott kommunizieren, in Kontakt treten. Weil dein Geist ist der, der in Christus ist. Das ist der Riesenunterschied. Es geht um deinen Geist. Und deshalb musst du deinen Geist gesund ernähren mit dem Wort der Wahrheit und fit halten. Auch Sprachengebet, längere Zeit in Sprachen zu reden, gibt deinem Geist Energie, Kraft, setzt frei, erbaut ihn und wirkt sich auch positiv auf Seele und Körper aus. Wenn du für deinen Geist genauso viel Zeit verwenden würdest, um ihn zu ernähren, wie du für deinen Körper verwendest, dann wäre dein Geist ein Riese. Ja, das Miss Wigglesworth hat immer gesagt, nach dem Essen, und hat seine kleine Bibel rausgezogen, wenn der Körper was kriegt, kriegt auch der Geist was. Er hat ein bisschen was gelesen in der Bibel. Ja, der hat seinen Geist ernährt und dieser Mann war geistlich ein Riese. Ja, der hat Tote auferweckt und Kranke geheilt und alles Mögliche getan. Im Namen des Herrn Jesus, weil er Geist freigesetzt hat. Aber er hat das Geheimnis erkannt und er hat es auch praktiziert. Also es ist eine Sache, etwas zu erkennen und eine zweite Sache, das auch zu praktizieren. Also dieses In-Christus-Sein ist die Grundlage für deinen Segen und für alle Gebetserhörungen. Ein Mensch ohne Christus oder nicht in Christus, der kriegt nicht leichter Gebetserhörung. Aber in ihm, sagt die Bibel, in Christus ist das Ja und das Amen für jeden geistlichen Segen der Himmelswelt. Außerhalb von Christus ist er einfach nicht zu bekommen, da geht er nicht hin. Den Vers habe ich später noch einmal, dass man lesen können. Wir haben in der Taufe Christus angezogen, übergezogen, sagt uns Galater 3,27. Seitdem sind wir in ihm. Wie gesagt, das ist das Theoretische dann, oder im Geist ist es auch praktisch so, aber wenn wir es nicht erkennen und praktizieren, ja, wie gesagt, bringt es halt einfach nicht die entsprechenden Ergebnisse. Ich habe heute einige Bibelstellen, wo in ihm oder durch ihn und so weiter geschrieben ist. Und die schauen wir uns einfach ein bisschen genauer an. Es macht Sinn, wenn du diese Bibelstellen dir mal selber zusammenschreibst, raussuchst und geballte Ladung dieser Wahrheiten zu dir nimmst. Weil das ist das, was die Bibel für uns im Neuen Bund als diese Position in Christus sagt. Das sind wunderbare Schriftstellen und als Christ solltest du sie kennen, zumindest die allerwichtigsten. Und deshalb, wie gesagt, schauen wir uns das heute genauer an und nicht bloß anschauen, wir entscheiden uns, den Wahrheiten, die da drin stecken, zu glauben. Ja, weißt, Satan möchte uns immer vom Gegenteil überzeugen, immer zum Zweifeln bringen, immer ablenken, immer irgendwas dazwischen zu schieben, was noch viel wichtiger sein soll als diese Bibelverse. Und dann sagt er, ja, das sind doch bloß Buchstaben, sind doch bloß Bibelworte. Ja, jetzt hast du es ja eh schon gelesen, ja, das reicht. Aber das ist nicht so. Er weiß schon, wie er dich klein halten kann. Aber jetzt musst du lernen, wie du groß werden kannst und stark. 2. Korinther 13,5 schreibt der Paulus. Prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Untersucht euch. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr etwa unbewehrt seid. Also wir sollen uns prüfen und untersuchen, ob Christus wirklich in uns ist. Er sagt, ihr erkennt ihr euch selbst nicht, habt ihr das nicht kapiert, erkannt, dass dieser Jesus Christus ja in euch ist. Also prüfe du dich auch. Wo meinst du, dass Jesus ist? 90% der Christen sagen, irgendwo da oben im Himmel. Aber er ist durch die Wiedergeburt in dir, in deinem Geist. Und da ist er nahe, oder? Also prüfe das und erkenne, wer du wirklich bist in Christus. Sonst sagt der Paulus, bist du unbewährt. Ja, diese Bibelverse sind nicht dafür gedacht, dass du es zu Hause in dein Bücherregal stellst und verstauben lässt, sondern diese Bibelverse sind gedacht dafür, dass sie dein Herz erreichen. Ja, da ist das Regal, wo sie reinkommen, weil da fangen sie an zu leben. Und wenn diese Verse anfangen zu leben, dann setzen sie auch die dementsprechende Kraft, die innen steckt, frei. Ansonsten sind es tatsächlich nur Worte und Buchstaben. Aber dein Herz ist es, dein Geist, der, wenn sie bekommt, macht sie es lebendig. Also meditiere über diese Verse und sprich sie aus, laut und deutlich, vielleicht auch mal leise oder nur in Gedanken, aber das Beste ist, laut und deutlich mit Nachdruck. Sie werden anfangen, nach und nach zu leben und zu wirken. Du wirst den Unterschied erkennen in ein paar Wochen. Römer 8, 10. Ist aber Christus in euch, also wieder dieses Thema, ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Also der Leib, sagt er hier, tot, also geistlich tot. Wir sind nicht geistlich noch nicht verwandelt worden am Leib, aber unser Geist ist Leben, der Geist ist lebendig, weil der Geist gerechtfertigt wurde. Das ist es. Und wenn ist es dann, wenn Christus in dir ist? Das sollen wir wissen und glauben und festhalten. Die Bibel sagt, dass unser Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist. Das ist auch so ein Thema. Damit du nicht deinen Leib hier jetzt, ah ja, der ist ja noch sündig, oh mei, da kann nichts draus werden. Stimmt nicht. Er ist nur noch nicht verwandelt. Er befindet sich noch auf der Ebene der gefallenen Schöpfung, das durch die Sünde passiert ist, dieser Fall. Aber die Bibel sagt, dass unser Leib, weil er Tempel des Heiligen Geistes ist, heilig ist. Ja, ein heiliger Geist, der kann nur in einem heiligen Tempel wohnen. Also der wohnt ja nicht in der Räuberhöhle. Der Heilige Geist wohnt in einem heiligen Tempel. 1. Korinther 3, 16 und 17 sagt uns das. Wisst ihr nicht, ja, mit der Frage, ja, wisst ihr denn das nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Ja, das ist wichtig. Und er schreibt weiter, wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, dann wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Ganz klare Aussage. Der Tempel Gottes ist heilig und der sind wir. Jeder wiedergeborene Gläubige, ein Teil des Leibes Christi, ein Tempel des Heiligen Geistes. Das ist die Aussage des Neuen Testaments. In ihm bedeutet auch, ein Teil von ihm zu sein, weil in ihm bedeutet auch, mit ihm verbunden zu sein. Das ist auch unsere Berufung als Christen, mit ihm in Verbindung zu sein und zu bleiben und zu kommunizieren. Ja, das Abendmahl nennt sich ja in der Kirche Kommunion. Kommt von kommunizieren, Gemeinschaft haben. Ja, aber nicht jetzt einfach, weil du da die Hostie da zu dir nimmst, sondern weil du mit Jesus im Gebet und in der Gemeinschaft bist und dann auch im Brechen des Brotes und Essen vom Fleisch und Blut des Herrn. Ja, das gehört ja zusammen, nicht irgendwie ein Ritual draus machen, sondern eine intime Gemeinschaft mit deinem Jesus. 1. Korinther 1, 4. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Gnade ist uns gegeben in Christus Jesus. Haben wir wieder diesen Ausdruck in Christus Jesus? Haben wir Gnade bekommen? Für alle, die Christen geworden sind, die in der Position in Christus sind, ist Gnade zur Verfügung. Und Gott selbst hat uns in diese Position gebracht. Wir haben uns da nicht selber hineingekämpft, gearbeitet, hineingebetet oder sonst irgendeine Leistung vollbracht. Gott hat uns Gnade angeboten, weil Jesus sich für uns geopfert hat. Die Gnade sozusagen ist bereitgestellt und unser Glaube ergreift sie. Unser Glaube ergreift die Gnade Gottes, die in Jesus vorhanden ist. Ja, das sagt auch der Paulus im 1. Korinther 1, 30. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid. Ja, aus ihm, er hat es initiiert. Er hat uns das angeboten. Er war der Urheber der ganzen Sache. Und wir haben es im Glauben bloß angenommen. Wir haben ein Geschenk angenommen. Ja, Geschenk kannst du nur annehmen. Das Geschenk muss man sich nicht verdienen. Geschenkt ist geschenkt. Aber man kann ein Geschenk ablehnen. Ja, das kann man, aber das wäre dumm, oder? Das Gnadengeschenk hat er uns angeboten und du und ich, wie wir gläubig geworden sind, haben es angenommen. Unser Geschenk ist Gnade und dass wir in Christus Jesus sind. Es war sein Werk, das heißt einmal, wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott schon vorbereitet hat, da wieder in Christus. Also, wir sind umsonst gerecht gemacht in Christus. Unsere Erlösung ist in Christus und es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind, sagt die Bibel. Ja, da sind wir frei vom Gesetz der Sünde und des Todes. Wunderbare Aussagen, die wir hier in der Bibel, Neue Testament, finden können. Hier Römer 3, 24 bestätigt es. Wir werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Römer 8, 1. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und der Vers 2 drauf. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. In Christus bist du frei vom Gesetz der Sünde und des Todes. Und das Gesetz der Sünde und des Todes lautet, du bist der Sünder und du musst sterben. Ja, du gehst in die ewige Verdammnis als Sünder. Aber das Gesetz des Geistes, das lautet, Leben in Christus Jesus, hat uns davon frei gemacht. Keine Verdammnis mehr, sondern ewiges Leben in der Herrlichkeit in Christus. Und das Ganze umsonst. Dem einen oder anderen ist es zu billig. Stolzen Menschen ist es zu billig, weil die wollen ja schließlich sich selber rühmen können und sagen können, ja, ich habe aber, da bin ich Wallfahrten gegangen, da habe ich so viel gebetet und da habe ich dieses und jenes gespendet und jetzt muss mir das der Herrgott dann schon anrechnen. Pustekuchen. Dann macht er, wenn man so ausdrücken darf, dann macht der Petrus die Tür nicht einmal einen Spalt auf, wenn jemand so ankommt. Ja, Petrus ist nicht zuständig, wir wissen es, aber es war schon der Spaß. Aber das nützt halt einfach gar nichts. Der Schlüssel zum Himmel ist Jesus und nicht irgendwelche Werke. Keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Warum? Weil unsere Sünde gesühnt ist. Für einen Christen auf dem Papier, da wo draufsteht, vielleicht römisch-katholisch oder evangelisch oder sonst irgendwas. Und er ist in den 10 Geboten unterrichtet, hat Religionsunterricht gehabt und so weiter und bla bla bla. Und ist Wallfahrten gegangen und glaubt an Maria und an alles Mögliche durcheinander. Ha, was ist mit dem? Bei dem gibt es wahrscheinlich schon eine Verdammnis. Ja, weil wenn Jesus nicht ausreicht und er sagt, ja, jetzt brauche ich aber noch dieses und jenes und Maria und Engel und ja, mei, Moslems beten ja auch zu Gott. Der heißt halt Allah, ja, dieses Kompromiss-Christentum. Da gibt es Probleme. Ob sich da die Himmelstür öffnet, möchte ich hier bezweifeln. Er sagt dann auch, ja, ich habe doch auch an Jesus geglaubt. Aber ob er wirklich geglaubt hat und an das Erlösungswerk geglaubt hat, ich bezweifle das. Weil wenn jemand das wirklich glaubt und von neuem geboren ist, der kennt, da brauche ich nicht noch sonst was. Wer unterrichtet ist und die Bibel, ja, das Neue Testament kennt, der merkt, hey, das reicht vollkommen aus. Der kommt irgendwann auf den Vers, wo es heißt, mit einem Opfer hat er uns vollkommen gemacht. Warum brauchen wir da noch ein Opfer und hier noch ein Opfer und dann noch Maria und dann noch irgendwelchen Zirkus? Nicht notwendig. Ja, und die 10 Gebote ist ein Teil vom Gesetz. Und das Gesetz bewirkt Zorn, sagt Römer 4, 15. Möchte nicht unter denen sein, die unter den Zorn geraten. Na, wir sind nicht zum Zorn bestimmt, sagt auch die Bibel. Weil der Supervers schlechthin, 2. Korinther 5, 21, sagt uns der Paulus, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm, in Christus, in dieser Position. Ja, der Gerechte wurde zur Sünde und der Sünder wurde zur Gerechtigkeit in ihm. Wunderbare Aussagen, in ihm zu sein, in Christus zu sein. Es ist ein Segen, das ist ein mächtiger Segen. Segen ist nicht immer bloß viel Geld zu haben, ja, oder ein großes Auto und ein schönes Haus. Ist recht, ja. Kann aber manchmal sogar zum Fluch werden, wenn das Haus zu groß ist und du wirst älter und kommst nicht mehr klar damit. Ja, das ist nicht unbedingt der Segen. Wenn du aber den Segen Gottes hast und du bist im Alter noch kraftvoll und frisch wie die Bibel uns das mitteilt, dann ist auch dieses schöne Haus nicht zum Fluch für dich. Jetzt einmal eingefügt. Jetzt lese ich hier weiter 2. Korinther 1,19. Denn der Sohn Gottes, Christus Jesus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, war nicht ein Ja und ein Nein, sondern in ihm ist ein Ja geschehen. Also nicht ein Ja oder Nein oder vielleicht, sondern in Jesus ist ein Ja. In ihm ist ein Ja geschehen. Und wenn du in ihm bist, hat er zu dir ein Ja gesagt. Du bist angenommen, du bist geliebt, du bist ein Erbe des Segens Abrahams. Dir gelten die Verheißungen. In der nächste Vers, der Vers 20, sagt uns, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm, in Jesus Christus, ist das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre durch uns. Was soll man da noch hinzufügen? So viele Verheißungen, das heißt, alle Verheißungen, die es in der Bibel zu finden gibt, die kannst du nehmen und sagen, die gehören mir, weil Jesus hat ein Ja und ein Amen dazu gesprochen. Wenn du in Christus bist, gelten sie dir. Wenn du nicht in Christus bist, gelten sie dir nicht. Das ist auch mit den Juden, weil die meinen alle, ja, die sind ja bloß für die Juden. Wenn die Juden in Christus sind, das heißt, wenn sie Jesus Christus als ihren Erlöser angenommen haben, dann sind diese Verheißungen für sie gültig. Wenn sie Jesus ablehnen, ist nicht ihr Messias, gelten die Verheißungen nicht für sie, obwohl sie ursprünglich eigentlich für die Volk Israel gewesen wären. Aber bildlich gesprochen, sie sind aus dem edlen Ölbaum ausgepfropft worden wegen ihres Unglaubens. Dann sind sie eben nicht in Christus, weil dieser edle Ölbaum ist der Stammbaum Jesu Christi und Abraham her. Und wer da eingepfropft ist, wer in Christus Jesus ist, der kann der Fettigkeit des Ölbaums teilhaftig sein, sagt uns das Gleichnis. Das heißt, er kann die Segnungen, er kann das alles aus diesem Ölbaum für sich ziehen. Die ganzen Segnungen gehören denen, die eingepfropft sind, die in Christus Jesus sind. Da ist der ganze Bundessegen da drin, in Christus. In Christus ist der Segen. Da bist du in einer wunderbaren, bevorzugten Position. So, jetzt Epheser 1,3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Hier wieder in Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Das ist doch gigantisch, oder? In der geistlichen Welt sind alle Segnungen für dich und für mich parat, weil wir in Christus sind. Und wenn wir diese Position erkennen und diese Position einnehmen und diese Position leben, können wir auch zugreifen, weil dann sind wir auf der Ebene des Geistes, ja, auf der Ebene der himmlischen Welt und können diese ganzen Segnungen für uns ziehen, in Anspruch nehmen und damit auch erleben. Philipper 4,19 sagt der Paulus, mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Das ist auch wieder in Christus, wird alles gegeben, was du brauchst. Alles, was du Bedürfnis hast, wird sich erfüllen in Christus Jesus. Aber lerne die Ebene des Geistes zu kontaktieren und eben aus diesem Bereich die Segnungen in Anspruch zu nehmen, zu ziehen. Unsere Erlösung ist nur in Christus. Es gibt keine andere Möglichkeit. Es gibt keine andere Möglichkeit, Gottes Segen zu bekommen. Nur in Christus. Den anderen, die nicht in Christus sind, steht er nicht zu. Nein, die haben kein Anrecht auf den Segen. Aber die in Christus, die haben ein Anrecht, das ist eine rechtliche Sache, eine rechtliche Festsetzung. Wer in Christus ist, hat das volle Recht auf die ganzen Segnungen Gottes, von Abraham her. Abraham hat sie weitergegeben, weitervererbt an seine Nachkommen und die, die in Christus Jesus sind, sind Abrahams Nachkommen. Ja, Epheser 1,7, wieder so ein In-Ihm-Vers. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Ja, oder Kolosser 1,14 sagt das Gleiche. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. In ihm haben wir das. Nicht, weil wir gekommen sind und zum Beichten gekommen sind und haben ihm alles erzählt, was wir so alles angestellt haben und um Vergebung gebeten haben. Das ist der religiöse Weg. Die Bibel sagt im Neuen Testament, komm zu Jesus Christus, lass dich taufen und von deinen Sünden abwaschen, wird eine neue Schöpfung, dann ist das Alte vergessen, vergangen, aus, finito, gestorben, mit Jesus gekreuzigt und begraben. Ein neuer, gerechter, heiliger Mensch ist auferstanden. Da brauchst du nicht mehr irgendwo deine ganze Vergangenheit da durchforschen und suchen und Buße tun und irgendwas. Weil wer das tut, der hat es nicht verstanden, was die neue Geburt bedeutet. In Christus haben wir einen neuen Bund bekommen. Dann können wir nicht den alten Bund wieder noch rausziehen, weil es wäre ein Krampf. Ja, wenn du einen besseren Bund hast, dann kannst du nicht den schlechteren wieder hervorkramen. Da schmierst du ja selber aus. In Christus sind wir Gott nahe geworden. Die Trennung, was die Sünde war, ist ja beseitigt. Das sagt der Paulus auch in Epheser 2,13. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Ja, in Christus bist du nahe. Du hast Kontakt mit deinem himmlischen Papa. Der ist nicht irgendwo Galaxie XYZ oder ganz weit im Himmel oben, da kann keiner hin. Er sagt hier, wir waren fern, als wir Sünder waren, weil die Sünde hat eine riesige Trennung reingehaut. Aber jetzt sind wir durch das Blut Christi nahe geworden. Jetzt haben wir wieder Kontakt, jetzt haben wir wieder Verbindung. Ja, wir sind sogar in ihm und er in uns. Näher geht's überhaupt gar nicht. Und so dürfen wir in diesem Namen Jesus aus dieser Position, ihm nahe zu sein, mit unseren Gebeten kommen und mit unserer Danksagung, mit unserem Lobpreis, weil wir sind jetzt seine geliebte Familie. Ja, Gott selber, unser Papa, hat wieder Familie. Und er hat ganz viele Kinder. Aber er möchte auch mit seinen vielen Kindern Gemeinschaft haben. Das heißt, auch mit dir und mit mir. Ich habe schon gerade gesagt, wir sind aus Glauben und damit sind wir Abrahams Söhne. Das kann man im Galater Kapitel 3 einmal nachlesen. Ich lese nicht alles vor, sonst wird es zu lang. Aber Gott hat dem Abraham gesagt, in dir werden gesegnet werden alle Nationen. Ja, so folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Ja, das ist genau das, wo wir sind. Und er sagt hier weiter, wenn ihr aber des Christus seid, seid ihr Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung, die Gott Abraham gegeben hat, sind wir Erben. Wir haben den Segen Gottes von Abraham her geerbt über Jesus Christus. So könnte man es einmal in einem Satz zusammenfassen. Gottes Plan ist und war und ist, dass der Segen von Abraham in Christus Jesus zu den Nationen kommt. Nicht einmal nur zu dem Haus Israel, sondern zu allen Nationen. Galater 3,14 sagt uns das. Also sind wir nicht ausgeschlossen. Nur wenn du nicht in Christus bist, bist du ausgeschlossen. Aber wenn du in Christus bist, bist du sozusagen ein Nachkomme Abrahams und eben ein Erbe der Verheißung. Und der Hebräerbrief, Kapitel 6, Vers 14, greift es auch auf. Der sagt hier, Gott sprach, wahrlich, reichlich werde ich dich segnen und sehr werde ich dich mehren. Ja, das ist eine Aussage Gottes an Abraham. Wahrlich, wirklich, tatsächlich, ich halte mein Wort, sagt er, reichlich werde ich dich segnen und sehr werde ich dich mehren. Und genau diese Worte gelten uns, wenn wir alle sind Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Ja, dann auch eben Söhne, Nachkommen Abrahams. Wenn aber Kinder, so auch Erben Gottes und Miterben Christi, ist Römer 8,17. Also diese Position in Christus, die bringt uns Segen, die bringt uns Gebetserhörungen. Jesus sagte in Johannes 15,7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Ich habe es letzte Mal gesagt, da hat sich der Herr ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt, wenn er hier sagt, so werdet ihr bitten, was ihr wollt. Das ist ja heftig, oder? Dann wird es werden. Ja, und viele denken, ja, ich weiß nicht, ob Gott das will, was ich hier bete. Und das ist eh schon mal, das ist schon Gift. Ich weiß nicht, was Gott will. Dann musst du eben suchen, was Gott will. Aber hier sagt er, und die Bedingung ist auch gesetzt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Und da hapert es eben den meisten Christen. Ja, die wissen zwar was, ein bisschen was geschrieben steht, aber sie haben die Worte nicht bleibend im Herzen fest verankert. Weil das erfordert Zeit und fordert Mühe und erfordert Aufwand. Aber das, was dabei rauskommen kann, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, das übertrifft alles. Ja? Es wird geschehen, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Und ich denke, das ist doch eine der größten Motivationen, in Christus zu bleiben und seine Worte im Herzen zu verankern, dass sie in dir verwurzeln, dass sie Frucht bringen können. Ja, und diese Motivation soll sein, immer wieder mit dem Mund Jesus als Herrn zu bekennen und die Schriftstellen auch auszusprechen. Weil dann hört er deine Gebete. Ja, das ist wirklich weit aus dem Fenster gelehnt. Kann da mal sogar sein, dass ein Gebet erhört wird, wo er vielleicht sagt, naja, ist jetzt nicht unbedingt das, was ich mir vorstelle, aber weil ich es versprochen habe, gebe ich dir das. Überleg mal darüber, hast du schon mal über diese Verse meditiert, darüber nachgedacht? Ja, vielleicht der eine oder andere hat es getan und hat gesagt, naja, ach, das kann ja gar nicht sein. Ich kann mir nicht vorstellen. Aber dann stellst du Jesus als Lügner hin. Was haben wir noch? 2. Korinther 2,14. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. In Christus führt Gott uns in einem Triumphzug einher. Ja, Triumphzug, nicht in einem Gefangenentrick, in einer Niederlage, sondern im Triumphzug ziehen wir mit Christus umher. Ja, und übrigens gibt es den Geruch seiner Erkenntnis. Ja, diesen Wohlgeruch, ja, du stinkst da nicht, wie der dein Badezimmer nicht benutzt, sondern ein Wohlgeruch Gottes, ein Gottes Liebesgeruch geht von denen aus, die im Triumphzug einherfrieren. Die im Triumphzug, die haben einen Sieg errungen, die gehen im Sieg. Ja, damals, wenn die Soldaten einen Schlacht gewonnen haben, dann haben sie dann einen Triumphzug gemacht, haben die Gefangenen im Triumphzug vor sich hergetrieben, nach Hause getrieben und der Feldherr ist gepriesen worden. Und so kann man das vorstellen, so ist Jesus unser Feldherr, der wird gepriesen und gelobt und ja, die satanischen Mächte werden in Gefangenschaft gebracht, müssen unter seine Füße gehen und wir ziehen als Sieger in diesem Triumphzug mit ihm einher und das ist in Christus. Er schreibt hier, alle Zeit im Triumphzug umherführen in Christus, die Position, die es ausmacht. In Christus haben wir Freiheit vom Gesetz. Das ist auch noch wichtig, weil die Christenheit so von Gesetzlichkeit durchzogen ist und ist ein Gift und keiner merkt so recht. Und dann denken sich, ja, warum tut sich nichts, warum ist nichts los in der Gemeinde? Das liegt an dem, dass die Gemeinden ja, durchdrungen sind von Gesetzlichkeit, vom alttestamentlichen Zeug. Galater 2,4, er schreibt hier, und zwar wegen der heimlich eingedrungenen falschen Brüder, die sich eingeschlichen haben, um unsere Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, zu belauern, damit sie uns in Knechtschaft brächten. Wir haben eine Freiheit in Christus. Und es gibt Leute, die wollen, dass die Christen nicht in Freiheit sind, in geistlicher Freiheit. Sie wollen, dass sie in Knechtschaft kommen. Und sie sind gekommen damals, so jüdische Leute, und haben das Gesetz wieder reinzubringen in die Gemeinden. Und das ist Knechtschaft. Das Gesetz ist Knechtschaft. Das Gesetz legt dir ein Joch auf, das du zu tragen und zu erfüllen hast, weil sonst bist du nicht erlöst oder sonst was. Und das ist keine Freiheit. Knechtschaft ist eine Freiheit. Aber in Christus sollen wir frei sein. Ja, darum eben, Christus ist des Gesetzes Ende, jeden Glaubenden zur Gerechtigkeit. Das Gesetz, sagt der Paulus im 2. Korinther 3,14, legt eine Decke auf dein Herz, auf deinen Geist. Ja, dann wunderst dich, wenn nichts weitergeht, wenn deine Gebete nicht erhört werden, wenn du schwach bist im Geist, wenn du von einem Problem zum anderen dich schleppst, da muss die Decke weg, damit diese Quelle in dir aufgedeckt wird. Damit die Salbung, die Kraft des Geistes aus dir herausfließen kann und du Oberwasser bekommst. Ja, weil Gott ist nämlich für uns. Zum Abschluss hier Römer 8, 31. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der durch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Ja, hier heißt es nicht in ihm, sondern mit ihm. Ja, wer mit Jesus ist, der wird beschenkt. Gott ist für dich. Er ist nicht dein Gegner, er ist nicht dein Feind, er ist dein Papa, dein liebender Papa. Und Jesus ist der, der sich für dich hat geopfert und ans Kreuz hat nageln lassen. In ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, in allem Wort und aller Erkenntnis, sagt 1. Korinther 1,5. Ja, das sind Aussagen, die sind großartig. Da gibt es noch viele Schriftstellen in ihm, mit ihm, durch ihn, in Christus, die du vielleicht dir selber auch raussuchen sollst. Das ist immer mehr wert, wenn man selber was findet, das sitzt viel besser drin, als wenn man schnell einmal so eine Predigt hört. Also in Christus ist deine Position aufgrund der Wiedergeburt. Du bist lebendig gemacht worden durch Jesus Christus im Geist. So, und jetzt hören wir dann auf. Wir haben hier jetzt Wahrheiten gehört. Das war jetzt der Step 1, das zu hören, was du in Christus Jesus bist und hast. Jetzt bist du Step 2, den du jetzt tun sollst, ist diesen Wahrheiten zu glauben. Und wenn du das getan hast, dass du sagst, ja, nimm das an, ich glaube das, dann kommt Step 3. Dann machst du ein Glaubensbekenntnis draus. Ja, weil mit dem Herzen wird geglaubt, heißt es, und mit dem Mund wird bekannt. Wenn du nur einen Teil tust, dann funktioniert es nicht. Ja? Dann hast du vielleicht das Gewehr geladen, aber wenn du nicht abziehst, dann schießt du nicht. Ja, wenn du aber dein Herz geladen hast mit dieser Wahrheit und es mit deinem Mund bekennst, dann schießt du, dann bewirkt es was. Paulus sagt im Kolosser 3,16, das Wort des Christus wohne reichlich in euch. Ja, nicht nur ein bisschen was im Kopf, reichlich in euch. Das macht einen Sinn. So, jetzt kommt der Step 4, wenn du das alles getan hast, wirst du merken, satanische Mächte weichen zurück von dir. Nach und nach werden sie den Raum freigeben müssen, ja, weil dein Glaube und dein gesprochener Glaube setzt geistliche Kraft frei und setzt Licht frei. Und da muss Finsternis automatisch verschwinden. Ja, das ist aber nicht bloß, jetzt habe ich es einmal gesagt, habe ich es probiert, hat sich noch nichts geändert. Nein, du musst da schon ein bisschen hartnäckig dran gehen. Ausdauer dran setzen und bewusst das tun, nicht nur plappern. Und wenn die finsteren Mächte zurückgewichen sind, die dich blockiert haben, kommt Step 5. Der Segen Gottes kommt in dein Leben. Also mach was aus dieser Lehre, dass ich jetzt hier nicht umsonst das gesagt habe, sondern du musst es umsetzen. Das muss ich für mich auch. Ja. Mir tut diese Lehre genauso gut, wie jedem anderen es annimmt. Jesus hat ein wunderbares Erlösungswerk vollbracht und das gehört uns, wenn wir in ihm sind. So, jetzt höre ich aber wirklich auf, jetzt machen wir einen Lobpreis. Ich glaube, wir haben jeder genug Grund, aufgrund dieser Worte unseren Herrn zu preisen.